Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Vor einiger Zeit gab es in der Kulturstätte Monta am Schulberg eine hochinteressante Veranstaltung. Zwar gibt es dort viele interessante Veranstaltungen, seitdem das Monta regelmäßig bespielt wird, aber diesmal hatte Monta-Betreiberin Katrin Schwedler zu einer Lesung mit Ijoma Mangold eingeladen, dem Autor des unbedingt lesenswerten Buchs »Das deutsche Krokodil«. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Ijoma Mangold über seine Geschichte, wie er sein Werk nennt, zu sprechen. Der frühere Literaturchef der Zeit und jetzt ihr Kulturkorrespondent hatte ein Sabbatical in den USA zum Versuch genutzt, einmal etwas anderes zu schreiben als Artikel und Rezensionen. Er wählte als Stoff seine Kindheit und Jugend, und die ist bemerkenswert. Er wächst in den 70er Jahren als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters in Heidelberg auf. Er hat dunkle Haut und dunkle Locken. Er ist ein sogenanntes Mischlingskind. Seinem Vater begegnet er erst im Alter von 22 Jahren. Seine Autobiografie wollte er aber gar nicht schreiben, sondern...
Naja, ich würde aber sagen, bei mir war der Wunsch, das zu schreiben, wirklich der nach der Form mehr als nach dem Inhalt, was im Nachhinein auch mich selber ein wenig verblüfft, weil so ein stark psychologisch getriebenes autobiografisches Buch, wie es das deutsche Krokodil geworden ist, bei allen ja den Verdacht oder die Überlegung aufkommen lässt, da habe sich jemand etwas von der Seele geschrieben, also etwas niedergeschrieben, was mal raus musste oder was ihn mit seinem psychischen Innenleben, womit er gerungen hat und dass er dann irgendwie therapeutisch verarbeiten muss oder was ihm aufgeschrieben gehörte. So stellt man sich die Genese solcher Bücher vor. Es war nicht so, in einer mich überraschenden Weise im Nachhinein. Am Anfang stand einfach nur der Wunsch, ich wollte mal schauen, wie ein nicht journalistisches Schreiben aussehen könnte, ein erzählerisches Schreiben. Und dann auf der Suche nach einem Gegenstand ging mir auf, dass ich seit dem Tod meiner Mutter, die 2010 gestorben ist und zu der ich sehr inniges Verhältnis hatte, sehr viele Kindheitserinnerungen zurückgekommen sind. Das war quasi so, schien mir wie so eine Kompensationsbewegung. Für den Verlustschmerz bekam ich von meinem Unterbewussten als Ausgleich und als Trost Kindheitserinnerungen zugespielt, von denen ich tatsächlich immer schon fand, dass sie auch irgendetwas Charakteristisches haben, um so die Atmosphäre der 70er Jahre in der alten Bundesrepublik heraufzubeschwören. Und dann dachte ich, ja, schreib das doch mal auf. Es war eher so eine Art Sittengemälde der 70er Jahre und da ging es noch gar nicht so sehr um mich, jedenfalls nicht um mich mit meiner Hautfarbe. Und dann hatte ich einiges geschrieben und irgendwann ging mir auf, aha, was denkt sich denn ein außenstehender Leser, der es liest? Naja, der stellt fest, dass immerzu von der Mutter und ihrem Sohn die Rede. Und er fragt sich natürlich, und wo ist der Vater? Also musste ich kurz erklären, warum es da keinen Vater gibt. Und damit war dann die Weiche gestellt zu dem Buch, das es jetzt geworden ist. Ich muss aber selber schon immer noch schmunzeln, dass ich nicht so wirklich von alleine auf die Idee gekommen bin, dass das die Geschichte ist, sondern dass ich gewissermaßen eher so aus narratologischen Gründen, jetzt kurz noch sagen, dein Vater kam aus Nigeria, hat in den 60er Jahren Heidelberg studiert, ist dann, als du ein Jahr alt warst, zurück nach Nigeria gegangen, damit die Leute wissen, warum es da keinen Vater gibt. So, und so wie ich aber angefangen habe, das aufzuschreiben, war dann wohl doch etwas berührt und getroffen und jetzt mag dann endlich die psychologische Erwartung befriedigt werden, etwas zum Leben erweckt, wovon ich mir vorher nicht in der vollen Bandbreite Rechenschaft abgelegt habe. Also anders gesagt, jetzt, ohne mich selber loben zu wollen, das deutsche Krokodil hat ja einen richtigen Plot. Das verdankt sich nicht meiner Fantasie oder meiner Imaginationsgabe, sondern es ist halt mein Leben mit einigen interessanten biografischen Wolten. Und dass meine Biografie aber so ein guter Erzählstoff ist, das war mir tatsächlich vorher nicht klar. Und das, obwohl mir schon vor Jahren immer wieder mal Verleger mich darauf hinwiesen, meinten, wollen Sie nicht ein solches Buch schreiben? Ich immer so, dieses Hautfarben-Ding groß zu machen, nein, das ist nicht meins so. Ja.
Sie haben aber schon angefangen formal etwas anders, nämlich Sie haben Ihre Kindheit beschrieben als Beobachter. Denn es sind Szenen einer Kindheit. Ja. Sie erzählen das Leben eines Jungen, und zwar im Präsens geschrieben. Mhm. Und es sind mehr so Bilder oder kurze Szenen, Clips, so ähnlich. Und Sie erzählen von einem Jungen, der sehr gerne normal sein möchte, aber das nun nicht ist. Zwischen ihm und der Normalität stehen die Hautfarbe, die Haare und der Name.
Und die unkonventionelle Mutter, würde ich noch hinzufügen. Und
auf jeden Fall die unkonventionelle Mutter. Und das war der Ausgangspunkt.
Ja, also nicht vom Erzählen her. Nee, tatsächlich, der Ausgangs-, also gerade weil sie, der besonders erzählerische Charakter des langen ersten Kapitels kommt tatsächlich durch die dritte Person Präsens zustande. Und das war, die hatte ich am Anfang nicht. Am Anfang hatte ich das ganze Buch in der ersten Person geschrieben.
Und warum haben Sie das dann geändert?
Weil ich dann feststellte, dass ich wollte gerne aus der Perspektive des staunenden Kindes erzählen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich sage, dann ist in diesem Ich nicht nur das 5-jährige, 6-jährige, 7-jährige Kind anwesend, sondern auch der reale, lebende Verfasser mit seinen damals, keine Ahnung, 42 Jahren.
Also Sie sind erzählend dann in Ihre Kindheit eingetaucht.
Ja.
Und Sie haben gefunden einen Jungen, der sich bedroht fühlt.
Das fände ich ein zu starkes Wort. Nein, bedroht fühlte der Junge sich nicht, denn es gab real keine Bedrohung. Er hatte nur eine theoretische Skepsis und Sorge, ob das wohl mit seinem anderen Aussehen, seiner unkonventionellen Mutter und seinem exotischen Vornamen, ob das wohl gut geht. Und instinktiv wissen Kinder, dass alles, was von der Norm abweicht, grundsätzlich gefährdet ist. Diese Erfahrung macht man ja dann ohnehin sehr schnell. Schon im Kindergarten gibt es immer den Außenseiter, der hat irgendwelche Eigenschaften kombiniert mit Schwäche, die ihn dann diese undankbare Rolle, aus der er dann nie wieder rausfindet, übernehmen lässt.
Aber Sie haben keine Erfahrung gemacht, diskriminiert
zu werden. Nein, gar nicht. Genau, das ist schon der wichtige Punkt. Ich glaube, jedes Kind sieht doch, wie es bei allen anderen ist. Und wenn bei allen anderen alles normal ist, nur in der eigenen Familie nicht, so war ich zumindest drauf, kommen da Zweifel, ob das wohl gut geht. Und im Rückblick muss ich sagen, die Zweifel waren absolut berechtigt, aber halt real nicht gegeben, nicht begründet. Aber theoretisch absolut berechtigt. Im Rückblick würde ja jeder sagen, natürlich ist es in wahnsinnig vielen Epochen dieser Weltgeschichte wird es sich nicht als besonders vorteilhaft erweisen, wenn sie ethnisch anders aussehen als die Mehrheitsgesellschaft.
Ihre Mutter hat Ihnen ja versucht zu erklären, wer Ihr Vater ist und warum er nach Nigeria gegangen ist, aber Sie wollten ja partout nichts wissen. Das hätte Ihre Ängste doch vielleicht lindern können.
Meine Ängste bezogen sich ja gar nicht auf meinen Vater. Mein Vater spielte einfach keine Rolle. Es gab ihn nicht, ich hatte keine Erinnerung an ihn. Ich vermisste ihn auch nicht. Man vermisst jemanden, den man nicht kennt, nicht. Ich wollte nur nicht mich mit einem Menschen beschäftigen müssen, der gar nicht da war. Außerdem wollte ich mich natürlich auch nicht mit einem Menschen befassen müssen, der tendenziell für mich als Kind Anlass für Schamgefühle war, weil, und auch daran verstehe ich den Jungen auch heute noch sehr gut, weil es grundsätzlich nicht sehr ehrenhaft ist, einen Vater zu haben, der sich aus dem Staub gemacht hat. Meine Mutter hat mir immer erklärt, dass das so gar nicht war. War es auch nicht.
Und das haben Sie ihr nicht geglaubt?
Ja, das habe ich ihr schon geglaubt und es reicht ja nicht, dass ich es ihr glaube. Was denken denn die anderen Menschen? Meine Mutter kann ja nicht allen Leuten, die mich auf der Straße sehen, kurz sagen, so sind die Verhältnisse. Sie brauchen gar nicht denken, dass Ijomas Vater so ein Schlawiner ist, der da so munter ein Kind gezeugt hat und dann sich vom Acker gemacht hat.
Sie haben Ihrer Mutter ganz schön misstraut.
Ja, absolut. Ich war sehr skeptisch gegen meine Mutter, namentlich gegen alles, wo sie so besonders sich anders verhielt als alle anderen. Und obwohl ich dann auch relativ bald mitbekam, dass viele Freunde meiner Mutter das besonders als eine besonders positive Eigenschaft würdigten und zu mir immer sagten, oh, du hast so eine besondere Mutter, dachte ich immer innerlich ein wenig seufzend, ja, ja, das kann man wohl sagen, und ich hätte sie lieber weniger besonders gehabt.
Sie waren ja auch ziemlich verärgert. Sie haben einmal gesagt oder geschrieben, sie erfüllte ja nicht die einfachsten Standards. Keinen Mann, kein Auto, kein Fernseher.
Ja, alles drei wesentliche Momente bundesrepublikanischer Normalität und auch bundesrepublikanischen Status. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in den 70er Jahren. Damals war die alleinerziehende Mutter noch nicht dieser hochstilisierte Mythos, den die alleinerziehende Mutter in den letzten 20 Jahren geworden ist. Den darf man auch mal wieder ein Fragezeichen hintersetzen, sage ich ausdrücklich als Sohn einer ganz tollen alleinerziehenden Mutter. Zweitens war die Bundesrepublik natürlich Autoland. Das heißt, der soziale Status, den las man an der Automarke ab, die vor dem Haus stand. Und das Dritte, wir hatten keinen Fernseher, finden heute natürlich auch alle Leute toll. Ja, ja, viel Achtsamkeit, bewusste Erziehung und so weiter. Kinder sollen lesen, Kinder brauchen Märchen, heißt, glaube ich, der Titel von einem Bruno von Bettelheim. Meine Mutter war Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Kinder brauchen Märchen. Ich habe irgendwann mal mir eine Zeit lang, es ist eine lange Parenthese, gewünscht, mal den Text zu schreiben, Kinder brauchen Fernsehen. Aber vielleicht ist das auch
Märchen im Fernsehen.
Ödipal.
Märchen im Fernsehen.
Märchen im Fernsehen, darauf können wir uns einigen. Genau, und wir hatten keinen Fernseher. Und das Fernsehen war natürlich die Hauptsozialisationsinstanz damals. Denn das Fernsehen war ja damals noch das Lagerfeuer. Das heißt, alle schauten dasselbe. Und wenn man am Samstagabend Wetten, das nicht gesehen hatte, konnte man am Montagvormittag in der Schule nicht mitreden.
Und irgendwann hat der kleine Junge dann gesagt, ich muss gegensteuern, sinngemäß.
Nee. Hat er das?
Also er hat sich doch Strategien überlegt.
Ach so.
Ja?
Ach so. Was meinen Sie genau?
Also er hat sich Strategien überlegt, was mache ich, um mich anzupassen, beziehungsweise um anerkannt zu werden von den anderen. Ich will darauf hinaus auf den Punkt der Sprache.
Ah, okay.
Also das fing ja schon früh an. Er hat sich interessiert für Wörter. Mhm. Er hat bestimmte Wörter gesehen und fand die rätselhaft und ganz toll.
Ja, je rätselhafter, desto toller. Genau.
Ja. Ja. Können Sie sich daran erinnern, welche das waren?
Beim Lotto ohne Gewehr. Und dann natürlich auch überhaupt so toll, mit einem A-Umlaut, nicht mit E. Ja klar, was ein Gewehr ist, weiß man auch, was ohne Gewehr sein soll. Man ahnt es so ein bisschen, aber so richtig einleuchtend war es nicht. Warum sagt die denn ohne Gewehr? Da sind doch die 7 Kugeln, ist doch völlig eindeutig. Dann gab es in meinem Lieblingsbuch, mein Lieblingsbuch damals war der Märklin-Katalog. Und das war auch schon so ein Phänomen. Als Kind fand ich alles, was mit Geld zu tun hatte, so toll und geil. Aber gerade, weil meine Mutter mal so wenig Geld hatte, ich glaube deswegen. Ich wollte immer Geld haben. Während meine Mutter immer in dem Ruf stand, ein sehr immaterielles Temperament zu sein. So, und nichts war spannender als, also das Geld ist ja das Vermögen, sich etwas aneignen zu können. Und zwar je nach Wert. Und der Wert drückt sich im Preis aus. Und jetzt passiert beim Märklin-Katalog das Erstaunliche, die wichtigste Information, neben den schönen Bildern der ganzen Modelleisenbahnen, die wichtigste Information, der Preis, steht nicht auf dem Hochglanzpapier, sondern ist auf einem dünnen, rosafarbenen Papier. Das kommt im Buch gar nicht vor, aber jetzt habe ich die Chance, das mal zu erzählen. Das ist sehr bemerkenswert. Beigelegt. Vermutlich der Grund dafür, aber das konnte ich mir als Kind nicht erschließen, war, dass es diesen Katalog in verschiedenen Ländern gibt. Ja, deutschsprachige Länder können es nur sein, denn der Katalog ist ja auf Deutsch, also kann er nur Schweiz, Österreich und Deutschland sein. Und die haben halt andere Währungen, Schilling und Franken. Und dann legt man, so stelle ich mir das vor, ein anderes Blatt bei. Oder der Katalog ist gedruckt zu einem Zeitpunkt, so lange bevor die Dinger verkauft werden, dass Preiserhöhungen stattfinden und dann kann man neue. Das jedenfalls, mich fasziniert das, ich habe es nicht begriffen, warum die wichtigste Information, nämlich wie teuer ist die Lokomotive, nicht im Katalog selber steht, sondern auf einem gesonderten Blatt. Und dann, und das hängt eben damit zusammen, und dann steht da auch nicht einfach so viel kostet, sondern da steht unverbindliche Preisempfehlung. Ein Wort, das mich semantisch komplett überforderte. Ich ahnte, dass es irgendwie meint, man kann sich nicht total drauf verlassen, auch wieder hier wie bei den Lottozahlen, ohne Gewehr. Unverbindliche Preisempfehlung, was damit gemeint war, überstieg mein Horizont. Aber jedenfalls war ich fasziniert von dem Wort und natürlich dann auch von den Zahlen, die dahinter standen, wie teuer war das deutsche Krokodil. Nämlich das deutsche Krokodil ist auch eine berühmte, lange, grüne Güterlokomotive.
Ich sehe nur darin schon Ihr Interesse an diesen schönen Wörtern. Sehe ich schon den Anfang Ihres Interesses für Sprache.
Ja.
Sie haben ja auch ziemlich schnell verstanden, dass das große Vorteile hat, wenn man Deutsch sprechen kann, dann weist man sich aus als Deutscher.
Ja.
Und sofort sind die Fremdheitsgefühle, die bei anderen auftreten könnten, vorbei.
Ja.
Und Sie haben dann auch versucht...
Aber nur weil Sie vorhin sagten, Sie haben sich eine bewusste Strategie überlegt.
Ja.
Nee, eine bewusste natürlich gar
nicht. Nein, als kleiner Junge...
Ich weiß noch nicht mal, ob das als kleiner Junge schon eine Strategie war. Vielleicht war ich einfach aus ganz anderen Gründen an Sprache interessiert. Ich würde sagen, ab einem bestimmten Alter, aber da bin ich vermutlich eher schon 11, 12, 13, mag es dann tatsächlich, aber immer noch keine bewusste Strategie gewesen sein, aber eine Strategie gewesen zu sein, zu sagen, ich sehe nicht wie ein Deutscher aus, aber hört mich nur reden, dann gibt es keine Zweifel mehr daran.
Ja, und Sie haben sich ja dann auch etwas angewöhnt, was man in der Fachsprache elaborierten Code nennt.
Ja.
Sie sprechen ja sehr gewählt, wortreich.
Ja, ich muss manchmal bei mir, wenn ich an mich denke, an selbstironisch und etwas herablassend, also mich kritisch betrachten, muss ich immer an Maggie Thatcher denken, die ja aus kleinen Verhältnissen kam. Ich glaube, die Mutter hatte einen Tante-Emma-Laden. Und in der englischen und britischen Gesellschaft, es geht ja alles über Soziolekte. Maggie Thatcher hat ja am Ende, oder dann, als sie Premierminister wurde, einen so stechenden Oxford-Akzent gesprochen, dass die englische Oberschicht, die seit 10 Generationen so spricht, natürlich immer sich spöttisch zurücklehnte und sagte, oh, die Gute ist übers Ziel hinausgeschossen.
Sie waren aber damit erfolgreich mit ihrer sehr elaborierten Sprache.
Na, jetzt muss Schule. Ich noch mal dazu sagen, das war keine bewusste Strategie. Das ist eine nachträgliche Einordnung. Ich schreibe dieses Buch meines Lebens und mir fallen bestimmte Phänomene auf. Und jetzt versuche ich sie zu erklären. Und dann würde ich sagen, das könnte tatsächlich diese strategische Funktion gehabt haben. War ich erfolgreich? Nee, das passt, glaube ich, nicht, weil... Das muss ich schon nochmal sagen, meine Kindheit war eine glückliche und idyllische. Meine Angst, dass es schiefgehen könnte mit dem eigenen exotischen Aussehen, dass es eine Hypothek ist, war unbegründet. Das heißt, in dem Sinne ist nicht erst durch den Einsatz eines elaborierten Sprachcodes eine Gefahr endlich niedergerungen. Nein, es war von Anfang an im kleinsten Umfeld, Dossenheim, wo ich aufgewachsen bin, vom Bäcker bis zum Lehrer und so weiter. Das war alles höchst harmonisch, die reinste Willkommenskultur, nur dass man das damals weder so sagte noch so sah, waren einfach gute Leute.
Jedoch gab es immer wieder Anlass zu Besorgnissen und Frustrationen, ob es nun um die Gefahr ging, mit den Ausländern in Sippenhaft genommen zu werden oder um seine Frisur. Der Junge bewunderte Udo Lindenberg und wollte aussehen wie er. Einen Schlapphut hatte er sich schon zugelegt, nun mussten nur noch die Haare lang sein. Das hat aber nicht geklappt. An dieser Stelle machen wir eine Pause und hören denjenigen, der den damals 12-Jährigen so beeindruckt hatte, Udo Lindenberg, Odyssee. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Ijoma Mangold. Der Autor des Buchs »Das deutsche Krokodil« hatte schon frühzeitig verstanden, dass Sprachbeherrschung von Vorteil ist, um klar als Deutsch erkannt zu werden. So wuchs das Interesse an Sprache und am guten Ausdruck. Der Junge wollte sich unterscheiden und von anderen absetzen, und zwar schon in der Schule. Denn Sie haben es sich ja nicht leicht gemacht. Sie wollten Herausforderungen auch haben und die bewältigen. Zum Beispiel sind Sie auf ein humanistisches Gymnasium gegangen und das hat ja prima geklappt. Und dann wollten Sie auch
in Sie kennen meinen Notendurchschnitt nicht.
Na, auf jeden Fall sind Sie nicht sitzen geblieben.
Ja. Das habe ich gerade geschafft, genau.
Naja, Sie hatten Interesse an anderem, aber gut, dann können wir gleich mal darauf kommen. Also auf Ihre Interessenlage.
Ja.
Afrika gehörte nicht dazu, dass Sie als Kind sich nicht dafür interessiert haben, das haben Sie ja gerade erklärt, aber die Zeit vergeht, Sie sind älter geworden und dann hätte man sich ja denken können, ach, irgendwann kommt der Punkt, da ist Afrika interessant, also Afrika, dunkel verlockende Welt und so weiter, hatten Sie ja vermutlich auch schon mal gehört.
Und das mochte ich gar nicht,
Das glaube ich, aber dass Sie da auch gedacht hätten, ja, jetzt will ich mal eine solide Information über Afrika.
Ich fand diesen ganzen Afrika-Kitsch immer im höchsten Maße heuchlerisch und verlogen, weil es so erkennbar war, dass er aus einer Perspektive des Mitleids heraus von oben nach unten geschah. Und natürlich wollte ich als selbstbewusster junger Mensch alles andere sein, nur nicht ein Objekt des Mitleids oder Teil eines Objekts, das zu Mitleid aufruft.
Klar, Sie hätten aber auch sagen können, so, jetzt will ich mal wissen, wie sieht es da wirklich aus? Ich will auch diesem kitschigen Bild etwas entgegensetzen.
Ja, hätte ich, jetzt sind Sie aber, das hätte, finde ich, in Ihrer Frage ist dann legitim, wenn wir jetzt zeitlich ein bisschen voranschreiten. Vom 14-, 15-Jährigen und ungefähr in der Phase sind wir jetzt gerade, kann man jetzt, der kann sein Leben jetzt nicht in dieser Weise schon gestalten und sagen, ach ja, da gibt es dieses Afrika, ich erobere mir das jetzt.
Nur, als Sie in der Schule waren, lassen Sie uns da nochmal zurückgehen. Da waren Sie, glaube ich, 15. Und das war ja eine Schule, da wurde ja Bildung ganz hochgehängt. Ja. Und für Literatur hatten Sie sich auch schon interessiert. Ja. Da hat zum Beispiel 1986 Wolosz Ojinka den Nobelpreis bekommen.
Ich weiß, meine Mutter lag mir damit in den Ohren, weil sie wahnsinnig stolz war. Oh, ja, der erste Afrikaner hatte. Ich so, was geht mich das an? Ich habe doch mit Afrika nichts zu tun. Ich habe kürzlich auch einen Leserbrief, einen strengen, mahnenden Leserbrief bekommen von einem Leser, dem mein Buch sehr gefallen hat, die es aber, die wirklich tadeln wollte, dass ich noch nicht Moyes Soyinka gelesen habe. Das werde ich jetzt aber auch nachholen. Mittlerweile habe ich auch viele afrikanische Autoren gelesen, die ich auch toll finde. Nein, damals wollte ich mich nicht in diese... Ich sah auch in dem Akt, mit dem meine Mutter mir immer versuchte, afrikanische Kultur nahezubringen, von der sie natürlich selber in Wahrheit auch nicht wusste, dass da war auch sowas Pädagogisches, Volkspädagogisches darin, was ich sowieso, damals habe ich alles pädagogisch abgelehnt, heute immer noch, aber damals so krass, das war, man konnte mich da nicht irgendwo hin lenken.
Sie haben sich für alle möglichen anderen Länder interessiert, nur nicht für das Afrika. Ich habe
Land fand ich interessant, nur die afrikanischen nicht, genau. Ja.
Ist klar. Ja. Also, Nigeria kam in Ihr Leben, da waren Sie 22 Jahre alt. Mhm. Da war nichts mehr mit Abschotten. Da haben Sie einen Brief Ihres Vaters bekommen und der wollte Sie treffen. Und was haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie diesen Brief bekommen haben? So, jetzt muss ich ran.
Ja, das Merkwürdige war, ich weiß noch, ich kam aus einem Griechenlandurlaub zurück, wohnte schon in München in der Clemensstraße, studierte da Philosophie und Literaturwissenschaft und ich öffne den Briefkasten und sehe dieses Kuvert und da stand Godwin Hospital drauf. Ich hatte noch nie in meinem Leben vom Godwin Hospital gehört, aber es war mir augenblicklich klar, oh je, dein Vater hat dir geschrieben. Dabei hatte ich 22 Jahre lang keinen einzigen Gedanken auf meinen Vater verschwendet, auch nie damit gerechnet. Manchmal fragten Freunde so, willst du ihn nicht vielleicht mal kennenlernen oder vielleicht wird er sich bei dir melden? Und dann dachte ich eher immer so, oh, hoffentlich tut das nicht, ich habe jetzt nicht keinen Bock auf den Stress, jetzt so einen fremden Menschen plötzlich als Vater akzeptieren zu müssen. Und dann war jetzt auch so viel Zeit vergangen, 22 Jahre, warum sollte es denn ein Vater, der sich 22 Jahre lang nicht meldet, warum sollte er sich jetzt plötzlich melden? Also davon bin ich wirklich nicht mehr ausgegangen zu dem Zeitpunkt. Und dann liegt da dieser Brief und mir ist sofort klar, ja. Und mir war auch klar, bevor ich ihn geöffnet habe, was daraus folgt, wie Sie es gerade sagten. Der hatte natürlich was vor mit mir, der hatte eine Agenda.
Hatten Sie für einen Moment gedacht, den machen Sie gar nicht auf, der ist in der Post verloren
gegangen? Nee, dazu war ich dann in dem Alter, da war meine rebellisch-pubertäre Phase hinter mir, da habe ich längst begriffen, dass man von diplomatisch umsichtigen Verhalten viel zu sehr profitiert, als dass man sich nicht als Strategie zu eigen machen sollte. Nein, da war schon klar, ich würde nichts machen, womit ich andere Leute jetzt krass vor den Kopf stoße. Und dabei dachte ich nicht in erster Linie an meinen Vater, sondern an mein eigenes Umfeld, meine Mutter, meine Freunde. Ich wäre natürlich nicht so weit gegangen, den Brief nicht zu beantworten und niemandem davon zu erzählen. Also so, das macht ins Leben keinen Spaß, wenn man so viel rumlügen muss. Wenn ich jetzt aber meiner Mutter und meinen Freunden von dem Brief erzähle, denen dann auch zu sagen, aber ich habe ihn nicht geöffnet oder ich werde ihn nicht beantworten, dann hätten die als so krass empfunden, dass sie dann Zweifel an meinem Charakter hätten. Und aus diesem opportunistischen Grund heraus, allein schon aus diesem opportunistischen Grund heraus, war das keine Option. Also öffnete ich den Brief und war dann in Wahrheit auf eine diplomatische Art auch umgänglich, also diplomatisch im Sinne, ich habe immer die Form bewahrt, aber das, was mein Vater eigentlich wollte, ihm dann doch nicht gegeben. Aber er wollte halt auch immer sehr viel,
ja,
simpel also gesagt. Er wollte mich am liebsten gleich mit einer Nigerianerin verheiraten, er wollte mir sein Krankenhaus überschreiben, er wollte, dass ich die nigerianische Staatsbürgerschaft annehme und.
Hat er Ihnen das gleich schon gesagt?
Nein, oder das erst waren, später? Nee, das waren schon so Schritte immer.
Erst später, nachdem, ja, Sie in Nigeria dann gewesen sind, ja, also viele Jahre später eigentlich, ne?
Naja, nee, Nigeria bin ich ja ein Jahr später gewesen, da war ich 23.
Ja, nein,
Und da fing es an mit der Verheiratung, fing da schon an. Und
also was er von Ihnen wollte, wann haben Sie das begriffen?
Ja, schon als ich in Nigeria war. Da war er zwar selber nicht da, weil er gerade absurderweise oder witzigerweise oder ironischerweise eine Nierentransplantation im Klinikum Bochum vornehmen musste.
Und da haben Sie ihn ja auch zum ersten Mal getroffen. Ihn zum
ersten Mal getroffen.
Und er hatte ein Gewand,
ja,
angezogen, ein, das Gewand
das eines Häuptlingsgewand, genau.
Und er hatte für Sie auch eins, das sollten Sie dann anziehen.
Ja, das habe ich, sowas habe ich diplomatisch brav auch gemacht. Ja, wir hatten noch keine drei Worte miteinander gewechselt, da zog ich dieses Kostüm an und dann standen Vater und Sohn da und meine älteste Halbschwester, die ich zu dem Zeitpunkt schon kennengelernt hatte, die auch in Heidelberg Medizin studierte, fotografierte uns. Das Foto gibt es noch.
Ja, und Sie fühlten sich verkleidet?
Ja.
Und es war Ihnen egal oder unangenehm?
Es war mir
oder
unangenehm. Ich fand es auch, kann ich auch im Nachhinein schon noch verstehen, ich fand es auch so ein bisschen übergriffig, wie der so zack, zack, alles, was er sich so vorstellte, dann umsetzte. Ich mache ihm aber gleichzeitig auch keinen Vorwurf, weil psychologische Einfühlsamkeit ist nicht nur keine nigerianische Stärke, sondern ist in dem Kulturprogramm tatsächlich, sage ich ohne jede Helme oder Sport, nicht vorgesehen. Also so in dem Sinne ist es auch kein moralischer Nachteil, sondern es funktioniert anders. Das Psychologisieren ist nicht Teil des Kommunikationscodes in Nigeria.
Sie sind also dann nach Nigeria gereist. Hatten Sie sich vorher dann schlau gemacht, einigermaßen was über Nigeria gelernt? Oder haben Sie gedacht, nö, ich gucke mir das alles mal an?
Nee,
waren Sie dann da aufgeschlossener oder nicht?
Das war schwer zu sagen. Nee, ich war bestimmt nicht aufgeschlossen, aber es wurde aber auch in Nigeria so viel, ich wurde so viel von mir verlangt und es wurde so viel an mir gezerrt, dass ich dann sagen muss, unter diesen Bedingungen war ich dann doch, habe ich auch viel mit mir machen lassen. Das Wort aufgeschlossen trifft die Sache nicht, aber ich habe schon auch viel mit mir machen lassen. Das ging auch gar nicht anders, weil das ist natürlich ein hochgefährliches Land und ich durfte keinen Schritt alleine tun und so weiter.
Ich meine jetzt vorher, in Vorbereitung auf die Reise. Haben Sie sich darauf vorbereitet?
Nein, nee, aber also ehrlich gesagt, glaube ich, mit 22 Jahren, bevor ich nach Griechenland gefahren bin, habe ich mich auch nicht vorbereitet. Obwohl, es da wäre es schon denkbar gewesen, dass ich nochmal die Odyssee gelesen hätte oder so. Ja, doch, wäre denkbar gewesen. Nein, auf Nigeria habe ich mich nicht vorbereitet, außer natürlich durch meine älteste Schwester, die in Heidelberg studierte. Und von der hatte ich natürlich schon ganz vieles erfahren. Unter anderem auch, dass mein Vater, als er mir schrieb, nur noch 4 Töchter hatte, weil er 2 Söhne an eine schreckliche Krankheit verloren hatte, eine genetische Krankheit. Und ihm deswegen, das sagte meine Schwester nicht, aber man kann ja 2 und 2 leicht zusammenzählen, ihm fehlte natürlich in einer patriarchalischen Gesellschaft der männliche Thronfolger. Und in diesem Moment komme ich dann ins Spiel.
Was dann passierte, hören wir gleich. Zuvor eine kurze Pause mit Musik, die daran erinnert, welchen Größen der deutschen Kultur schon in seiner Schulzeit das Interesse des jungen Ijoma galt. Wie Thomas Mann oder Richard Wagner mit den Meistersingern. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Ijoma Mangold. Sie sind jetzt in Nigeria, Sie sind nach Nigeria gekommen. Sie hatten keine andere Wahl, Sie mussten hinfahren.
Naja, keine andere Wahl ist falsch ausgedrückt. Ich hätte nicht fahren müssen, aber natürlich wäre das dann eine Frau gewesen. Und dafür gab es nun auch gar keinen Grund. Ich habe ja einen reizenden Vater gehabt und außerdem kannte ich dann auch schon meine Schwester, die in Heidelberg Medizin studiert hatte, die ich sehr mag, und das wurde auch schnell ein enges Verhältnis, übrigens auch von meiner Schwester zu meiner Mutter, und da war ich nun drin, auf das Gleis war ich nun gesetzt und nun ging es ab nach Nigeria.
Und waren Sie schon neugierig, was Sie da erwartet?
Das kann ich mich nicht mehr erinnern, wie genau meine Erwartungshaltung war. Aber es war jetzt nicht so diese klassische Neugierde, die man hat, wenn man sich für ein Land als Urlaubsland entscheidet und sagt, oh, ich will mal nach Kuba. Und dann hat man eine bestimmte Vorstellung, wie es in Kuba ist. Dazu war vielleicht auch die Nervosität zu groß. Das hatte jetzt überhaupt nichts mit dem Reiseziel zu tun, sondern natürlich einen Teil der eigenen Familie zu sehen, das ist ja auch immer etwas, was auch einen nervös macht, weil man weiß, da gibt es plötzlich so eine Nähe, die noch nicht durch Leben beglaubigt ist, aber trotzdem einfach vorgegeben ist. Und das ist, ich würde mal so sagen, eine Situation der Anspannung.
Und als Sie dann ankamen, als Sie dann das Haus Ihres Schwagers,
meines Cousins in Lagos,
kennenlernten, also ein großartiger Lebensstil, sehr reich, aber doch alles sehr fremd. Ja. Wie ging es Ihnen denn dann in Nigeria? Was waren denn Ihre ersten Eindrücke?
Naja, dass die alle mich ganz selbstverständlich als Teil der Familie sahen und als einen sehr wichtigen Teil der Familie. Mein Vater war da wohl gelitten, er genoss einen wichtigen Ruf und der Familienzusammenhang ist halt sehr eng und alle Tanten und Cousinen und Cousins und so weiter begrüßten mich jetzt als gewissermaßen als den Thronfolger. Und ich merkte immer, dass mir diese Rolle aber nicht so ganz behagte, dass ich das aber auch nicht sagen konnte oder aussprechen konnte, weil es diese Form des psychologischen Gesprächs in dem Sinne in Nigeria nicht gab oder nicht gibt, sondern man hat da seine Rolle und die muss man dann ausfüllen. Meine Verwandtschaft, aber auch mein Vater zum Beispiel, haben nie gefragt, wie mein deutsches Leben war. Mein Vater hat nicht einmal gefragt, wie diese 22 Jahre waren, in denen er keine Rolle gespielt hatte. Und ich war es allerdings gewöhnt durch meine Mutter, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin war, dass Kommunikation immer alles ist. Man muss immer über alles reden, damit die Dinge lebendig werden und Nähe hergestellt wird. Aber in Nigeria wird Nähe nicht hergestellt durch Kommunikation, sondern durch die genealogische Position. Die Nähe war gegeben dadurch, dass ich der Sohn meines Vaters war.
War Ihnen das zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass die Kultur in Nigeria in dieser Weise funktioniert?
Nee, das merkte ich erst, als ich dann dort war.
Da haben Sie gemerkt, dass die Kommunikation eine völlig andere ist.
Ja.
Haben Sie das gleich so unterscheiden können oder hatten Sie erst mal das Problem, dass sie nicht gefragt werden, dass sich keiner für sie interessiert?
Das stimmt nicht. Die interessierten sich total für mich, aber nicht in der Weise, wie ich das gedacht hätte. Also nicht im Sinne, dass man sagt, erzähl mal, was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle, wie siehst du das? Man hätte jetzt zum Beispiel auch denken können, dass dann der Vater sagt, mein lieber Sohn, ja, jetzt lass uns mal reden, vielleicht grollst du mir, was ich nicht tat. Aber solche Fragen gab es nicht, weil es diesen Diskurs einfach nicht gab.
Hat sie das verletzt?
Vielleicht ein bisschen, aber die Seite würde ich nicht zu stark machen. Nee, verletzt würde ich nicht sagen. Es hat mich aber so ein bisschen hilflos gelassen, weil ich fand, was wissen die eigentlich über mich? Die wissen immer nur, dass ich der Sohn bin. Und die finden mich irgendwie toll, aber weil ich Sohn bin, nicht wegen meiner anderen Eigenschaften. Denn nach denen fragen sie gar nicht so sehr. Und natürlich viele meiner Interessen, die mich damals und auch heute bewegten, vor allem die Literatur, die Musik, überhaupt all das Künstlerische, dafür interessiert sich meine nigerianische Verwandtschaft gar nicht. Die wissen dann natürlich, aha, er ist ein Leser und er studiert Literaturwissenschaft und liebt dieses Fach, aber es gab da keine Anknüpfungspunkte, außer vielleicht mit meiner einen Schwester, mit Necker, erinnere ich noch, mit der las ich zusammen Shakespeares Twelfth Night, was ihr wollt, zusammen auf Englisch. Und da war eine schöne Berührung. Sowas hilft mir immer sehr. Wenn man sich gemeinsam über ein Buch verständigen kann, kommt man sich gleich auf eine andere Art näher. Aber die Einzige, die dieses künstlerisch-intellektuelle Fable hatte, war Necker. Meine anderen Geschwister sind da nicht so drin.
Waren denn Gespräche möglich? Also kamen Sie weiter mit Ihrem psychologischen Interesse, ihrem westlichen...
Na, ich bin jetzt auch umgekehrt. Keiner, der dann von alleine die Leute dazu zwingt und durch eigene Fragenstellung, oder ich hätte ja auch sagen, denen erzählen können, was mich irritiert. Das habe ich schon auch nicht getan, weil ich dann schon auch eher jemand bin, der den Kommand, der herrscht, respektiert und achtet.
Also Sie haben nicht Ihre Schwestern gefragt, wie die gelebt haben, was sie interessiert und welche Erfahrungen sie gemacht haben in der Schule und im Leben?
Vielleicht schon, aber da kam immer nicht so sehr viel, weil die mit diesen Fragen nicht so richtig umgehen können. Aber klar, nein, irgendwas erzählt man sich schon. Es ist ja nicht so, dass man schweigt. Es wird die ganze Zeit geredet und gelacht, aber nicht im Sinne eines vertiefenden Gesprächs oder so. Nicht im Sinne eines Gesprächs, wo man danach die verschlossenen Seiten des anderen etwas besser kennt. Es bleibt doch immer an der Oberfläche für meinen westlich-psychologischen Geschmack.
Haben Sie sich sehr allein gefühlt?
Ja, schon, weil es eine kulturelle Fremdheit war, in die ich da fiel. Und die war zwar total abgefedert durch so viel Liebe und Zuneigung, die mir von allen Seiten entgegenschlug. Im Übrigen auch von der Frau meines Vaters, Joyce, die ich sehr mag. Aber ein bisschen verloren fühlte ich mich schon, ja.
Dazu kamen ja noch diese, wie soll man das jetzt sagen, nicht Vorgaben, also die so eine Art Forderungen ihrer Familie, also sehr liebevoll, sehr freundlich, aber dann doch Forderungen. Sie sollten jetzt Frauen kennenlernen, die, das haben Sie dann schnell verstanden, Heiratskandidatin sind.
Ja klar, das ist für so eine traditionelle Gesellschaft, das ist eines der entscheidendsten Momente natürlich, dass man sich verheiratet und dann die Familie fortführt durch eigene Kinder. Und weil mein Vater und seine Familie mich immer komplett als Nigerianer sahen, die konnten sich nicht vorstellen, dass man, wenn man nigerianisches Blut zu 50% hat, irgendetwas anderes sein könnte als Nigerianer. Und die Tatsache, dass ich 22 Jahre in Deutschland aufgewachsen und kulturalisiert worden bin, das war für sie keine Größe, mit der sie rechneten. Sie dachten gewissermaßen, wenn Nigeria ruft, komme ich, dem Ruf des Blutes folgend und fühle mich dann gleich völlig heimisch. Sie haben mich nicht behandelt wie einen Menschen aus einer fremden Kultur, sondern wie einen der ihren, was ja auch was Reizendes hat, aber was der Wahrheit nicht entsprach.
Ihr Vater wollte ja, dass Sie nach Nigeria kommen, dass Sie eben sein Nachfolger sind, sein Thronfolger. Er ist ja Chief gewesen, Häuptling
ja.
eines Dorfes, und er wollte gerne, dass Sie mal seine Nachfolger antreten. Er hat ja ein Krankenhaus geleitet. Er wollte auch, dass Sie dieses Krankenhaus irgendwann mal leiten. Also er hatte ganz klare und große ja. Pläne mit Ihnen.
Ja, auch absurde Pläne, weil zum Beispiel er wollte mir das Krankenhaus überschreiben, obwohl ich Literaturwissenschaftler bin. Seine älteste Tochter Ikuna war Medizinerin. Aber die kam für diese Nachfolge nicht in Frage, weil sie eben eine Tochter und kein Sohn war. Und als ich zu meinem Vater sagte, das ist doch absurd. Du weißt, ich bin Philosoph und Literaturwissenschaftler. Aber dann sagt er, das ist nicht wichtig, das wirst du schon regeln. Klar, hätte ich ja nicht als Arzt gearbeitet, sondern als Eigentümer des Krankenhauses nach dem Rechten geschaut. Und dann meinte ich, aber ich werde weiterhin in Deutschland leben. Und dann meinte mein Vater, es reicht, wenn du einmal im Jahr vorbeischaust und nach dem Rechten siehst. Aber das habe ich ausgeschlagen, weil ich das natürlich irgendwie absurd fand.
Im Dorf wollte man sie auch vereinnahmen.
Ja, da gab es eine große Versammlung, wo sich alle Dorfbewohner an dem Hauptplatz versammelten, und dann einer der Honoratioren des Dorfes hielt dann eine große Rede auf Englisch, wo er sagte, vergiss den Namen Mangold, du bist ein Essebuike. Essebuike ist der Familienname meines Vaters. Und das fand ich empörend, konnte mich aber auch nicht wehren. Das war natürlich eine Situation, wo man der Masse gewissermaßen ausgeliefert ist, dem Kollektiv. Das ganze Dorf nickte einverständlich, natürlich, er ist ein Essebuike, Ijoma Essebuike. Und ich fand das eine enorme Respektlosigkeit gegenüber meinem Leben und vor allem auch gegenüber der Erziehungsleistung meiner Mutter, die da quasi plötzlich enterbt werden sollte.
Sind Sie jemals da an Ihre Grenzen gekommen?
Naja, es gab einfach Momente, die mir nicht so gefallen haben. Zum Beispiel dieser Zeremonialakt, der natürlich auch nicht so ernst gemeint war. Keiner wollte jetzt tatsächlich, dass ich zum nächsten Taufregister gehe und meinen Namen auswechsle. Aber als symbolischer Akt war es doch sehr stark und ich habe es mit Verbitterung aufgenommen. Interessanterweise hat die Frau meines Vaters das doch dort gemerkt und ist danach zu mir gegangen und gesagt, nimm das nicht so ernst. Das ist immer so, bei solchen festlichen Dorfaktivitäten müssen sich die Honorationen wichtig machen. Die meinen das gar nicht so. Das ist so quasi folkloristische Zeremonie. Aber ich habe das doch ernster genommen als nur eine Phrase. Und darin steckte etwas, was mir nicht gefiel. Und war ich dann an meine Grenzen gestoßen, ist schwer zu sagen. In dem Moment wäre ich am liebsten, hätte ich auf einen Knopf drücken können, der mich nach Deutschland zurückbeamt, hätte ich auf den Knopf gedrückt. Tatsächlich konnte ich der Situation aber nicht entgehen, denn wir waren mitten im Dschungel. Kann man nicht einfach sagen, Leckt mich am Arsch, ich gehe.
In solchen Momenten hilft die Kunst. Mangold beschreibt eine Szene, in der er sich nach der Welt des Rosenkavaliers sehnt und in der Badewanne eine Melodie aus dem Schlussduett singt. Mitten im Urwald, der Rosenkavalier.
Man kann sich vorstellen, wie froh sie waren, als sie dann Nigeria entronnen waren und endlich wieder zu Hause in Deutschland.
Ja, entronnen, so würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber ich weiß, als ich da wieder in der Lufthansa-Maschine sah, dass ich erleichtert war, weil es war psychisch schon eine anstrengende Zeit. Trotz, aber das ist auch ganz wichtig, man muss beides sehen, trotz der ganzen wirklichen Herzlichkeit und Zärtlichkeit und Zuwendung, die ich in gewisser Weise auch unverdient durch meine nigerianische Familie erfahren habe und bis heute erfahre. Und heute bin ich auch sehr glücklich darüber und es bereichert mein Leben. Aber damals war das der Erstkontakt und den habe ich manchmal als etwas zu machtvolle Übergriffigkeit empfunden.
Sie sind ja nie wieder nach Nigeria zurückgekehrt, hat aber Nigeria, das Land, irgendwie die Kultur noch eine Rolle für Sie gespielt? Also, dass Sie sich im Gegensatz zu Ihren jungen Jahren, Pubertätsjahren, als Sie so sehr gegen Afrika waren.
Ich war nicht gegen Afrika, ich habe mich nur nicht interessiert.
Hat Sie nicht, gut.
Gleichgültigkeit ist noch ein bisschen was anderes.
Bisschen stärker als gegen etwas, ja. Das ist die schlimmere Variante.
Okay, so könnte man es auch sehen, ja.
Ja. Wie auch immer wir das formulieren wollen, hat Sie dann Nigeria zu interessieren angefangen oder auch nicht?
Nee, eigentlich erstmal gar nicht. Ich weiß, dass ich Freunde von mir, die Medizin studierten, die fragten mich, ob sie nicht bei meinem Vater im Krankenhaus in Nigeria Formulatur machen könnten. Und dann habe ich das arrangiert und dann reisten die, das war ein Jahr nach meiner Reise nach Nigeria, und kam völlig begeistert zurück und hatten so viel zu erzählen von Nigeria und fanden das alles wahnsinnig toll und aufregend. Und da merkte ich, die haben vermutlich irgendwie ein entspannteres Verhältnis gehabt und waren deswegen auch offener. Allerdings hatten sie auch mehr Freiheit, weil ich durfte ja keinen Schritt alleine tun, weil Nigeria ja auch ein sehr gefährliches Land ist. Ich war quasi immer in Begleitung. Ich konnte diese 2 Monate nicht so gestalten, wie ich das getan hätte, wenn ich jetzt alleine nach Brasilien gereist wäre. Dann hätte ich gesagt, das und das will ich sehen und am Abend gehe ich in den Club und da tanzen und dann an die Beach oder sonst was. Nee, es war alles immer sehr in dem familiären Rahmen, der etwas Würdevolles und Feierliches, aber auch ein bisschen was Langweiliges für mich hatte.
Sie konnten dem Wunsch Ihres Vaters nicht entsprechen. Sie haben noch Kontakt mit ihm gehabt später.
Ja.
Er ist 2011 gestorben.
Ja.
Und Kontakt mit Ihren Schwestern haben Sie aber noch bis heute.
Ja, sogar das nimmt jetzt zu. Immer mehr. Also es liegt an der Treue meiner Geschwister, dass sie sich nie haben verzagen lassen, wenn mein Engagement manchmal ein wenig am Einschlafen war. Sie blieben immer am Ball, ihre Geschwisterliebe, auf die es wirklich Verlass. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und die Älteste lebt in England, Ikona, die sehe ich sowieso sehr oft wegen der Nähe. Aber meine jüngste Schwester ist immer die Jure, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, 35, glaube ich, oder 34, 35 oder 36, die hat mich jetzt vor 3 Jahren in Berlin besucht und wird auch nächstes Jahr wiederkommen. Und ich weiß auch, dass ich jetzt nicht mehr drumherum mich drücken kann, ich muss auch mal wieder nach Nigeria. Es gab aber auch immer den Vorbehalt, das ist halt auch einfach ein sehr gefährliches Land. Es ist jetzt wirklich nicht das angenehmste Reiseland, wo man so ganz unkompliziert hinkommt. Aber ich glaube, dass ich nächstes oder übernächstes Jahr nach Nigeria wieder reisen werde. Vielleicht habe ich dann einen neuen Blick auf das Land. Das würde mich sehr freuen und interessieren.
Aus welchem Grund würden Sie heute reisen, um Ihre Familie eine Freude zu machen?
Ja, in erster Linie, um meiner Familie eine Freude zu machen. In zweiter Linie aber dann doch auch, um zu schauen, ob jetzt 20 Jahre später mit anderen Erfahrungen oder 25 Jahre später mit anderen Erfahrungen, auch irgendwie mit dem Schreiben des Buches, habe ich ja so mein eigenes Nigeria-Bild geschaffen, ob ich das wiederum in Frage stellen kann oder ergänzen kann oder modifizieren kann. Dieses Beobachterinteresse, das würde schon auch noch mal eine Rolle spielen und auch noch mal nachzuvollziehen, wie sehe ich mich, wenn ich jetzt wieder nach Nigeria reise, wie sehe ich mich jetzt, wie ich damals war. Und vielleicht bin ich heute auch viel souveräner, die Rolle eines Essebuikes zu spielen. Ich würde sie immer nur spielen, aber vielleicht würde ich etwas freudiger aufspielen.
Also nochmal, das deutsche Krokodil von Ijoma Mangold.
Ein nachdenkliches, vielschichtiges Buch, eine unterhaltsame und spannende Lektüre, die man am liebsten ohne eine einzige Pause zu machen genießen möchte. Und berührend zu lesen, wie liebevoll Mangold mit dem kleinen Jungen, der er war, umgeht. Ein großartiges Werk, das er seiner Mutter gewidmet und auch vielleicht für sie geschrieben hat. Das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Und damit die nigerianische Kultur nicht ganz zu kurz kommt in dieser Sendung, zum Schluss ein Stück des bekanntesten Musikers aus Nigeria, Fela Kuti und Sorrow, Tears and Blood.